Ressort Sport. Ein Podcast, zwei Themen, viel Wissen. Mit Lena Kesting und Niklas Bock.
Ressort Sport, die fünfte schon. Wie schön. Hallo Niklas.
Hallo Lena.
Wir starten direkt rein, würde ich sagen. Es startet heute am 11. Juli die Schwimm-WM in Singapur. Das ist ja sowieso mein Thema, aber du hast keine Schwimmaufgabe bekommen. Du hast eine Synchronschwimmaufgabe bekommen, denn ich glaube, das wissen viele gar nicht. Bei einer Schwimm-WM ist Synchronschwimmen auch immer ein Teil dieser WM und gefühlt weiß man darüber nichts, finde ich. Also es ist eine Gruppe und die bewegen sich unter Wasser mit sehr viel Sauerstoff, den sie die Luft anhalten können, wahnsinnig lange zur Musik. Mhm. Erzähl mir mehr über diese Sportart. Irgendwie finde ich es faszinierend.
Es ist absolut faszinierend und ich muss gestehen, ich bin sicherlich auch einer von denjenigen gewesen, die Synchronschwimmen eher immer ein bisschen belächelt haben. So, und jetzt habe ich mich ja damit mal ernstzunehmend auseinandergesetzt.
Darf ich das kurz sagen? Als ich dir die Aufgabe gestellt habe letztes Mal, du hast einen halben Nervenzusammenbruch bekommen und hast gesagt, um Gottes Willen, was mache ich damit?
Ich hätte auch nie gedacht, dass es bei meiner Ehre sein wird, Synchronschwimmen unter die Lupe zu nehmen. Hm. Aber habe ich ja jetzt gemacht und mich hat es völlig aus den Schuhen gehauen. Also ehrlich? Im Sport, muss man ja sagen, geht es ja gerade im Leistungssport immer um Perfektion. Aber im Synchronschwimmen, da geht es um Brillanz. Also das ist wirklich krass. Und der Sport hat mich sowas von in den Bann gezogen. Also ich habe mir dann einen Nachmittag lang jedes YouTube-Video, was ich noch finden konnte, angeschaut. Also bestimmt fast 3 Stunden lang diese Küren. Das ist so unfassbar beeindruckend, wie das ist. Also Solo, Duett oder auch Gruppe, also alles, was es dann gibt. Es ist wirklich so, dass wenn man jetzt kein Bild vor Augen hat, erstmal schnell YouTube anschmeißen und Synchronschwimmen eingeben und sich mal im besten Fall das von den russischen Synchronschwimmerinnen anschauen. Es ist wirklich, mir fehlen so gesehen die Worte, wie schön Synchronschwimmen ist. Es ist wirklich krass.
Okay, aber da geht's schon los. Du hast gerade von den einzelnen Disziplinen quasi gesprochen und hast Solo gesagt. Es ist Synchronschwimmen. Wie? Solo?
Da geht es um die Synchronität mit der Musik dann. Also, dass das dann von der Choreografie zusammenpasst. Und das ist halt das große Thema im Synchronschwimmen, ist eigentlich, dass es Kunst ist. Also, es ist wie Tanzen im Wasser und es sind wie Ballerinas oder Ballett unter Wasser, was die machen. Und das können auch einzelne Schwimmerinnen machen. So, also, dafür braucht man dann die Partnerin oder die ganze Gruppe nicht. Ich überlege gerade, irgendwie müssen wir jetzt den Einstieg ins Thema finden, weil du merkst schon, du hast nachher bestimmt noch genug Chancen, mich einzubremsen, weil ich wirklich viel rausgefunden habe, was ich interessant fand. Und ich würde erstmal mit einer Frage von letzter Folge noch anfangen, die du gestellt hattest. Ja. Was machen die mit ihren Haaren? Du wolltest ja wissen, wie kriegen die das hin, dass diese Frisuren halten? Und die schmieren sich Gelatine rein.
Das kriegst du doch nie wieder raus.
Das ist super schwer wieder rauszubekommen und ich habe gehört, das stinkt vor allen Dingen ganz schön.
Ja, ah, krass.
Aber damit wäre eine der großen Fragen schon mal vorab beantwortet. Ich erzähle dir erstmal ein bisschen was zur Geschichte vom Synchronschwimmen. Ja. Also wo kommt der Sport eigentlich her? Und wenn man über Synchronschwimmen spricht, denkt man ja auch, ja, das ist ein Sport, den machen nur Frauen. Es hat aber ganz anders angefangen. Und zwar ist das Wasserballett das erste Mal überhaupt so zum Thema geworden Ende des 19. Jahrhunderts. Und da war es ein reiner Männersport. Es war für Frauen verboten, das zu machen. Also dann im Wasser zu präsentieren, so viel Bein zu zeigen und sowas. Das war alles nicht erlaubt. Und es war ein reiner Sport, den Männer ausüben durften. Und dann war es aber 1907 so, dass es in München ein paar mutige Frauen gab, die gesagt haben, so nicht. Und wir laden uns jetzt einfach mal ein paar Gäste ein. Und wir machen das dann vor geladenen Gästen, aber hinter geschlossenen Türen und zeigen mal, was wir da können. Und da hat man dann gemerkt, dass gerade so diese anspruchsvollen Hebefiguren oder auch die Beweglichkeit und sowas und die Körperkonstitution von den Frauen viel mehr dafür gemacht ist für diese Art von Bewegung im Wasser. 1907, das war für Synchronschwimmen auch so ein entscheidendes Jahr, weil in München gab es eben diese mutigen Frauen, die es mal ausprobiert haben. Und in Amerika gab es eine Australierin mit einem urdeutschen Namen, Annette Kellermann, aber sie ist Australierin. Die hat letztendlich mit ihren schon sehr fulminanten Auftritten dafür gesorgt, dass eine extreme Aufmerksamkeit auf dieses Kunstschwimmen gekommen ist. Aber es war Show. Also da ging es nicht um Sport oder Wettkampf oder Vergleich mit anderen, sondern das waren Shows, wo Publikum saß und sie sich das angeschaut haben, wie Holiday on Ice, Eiskunstlauf so. Und die hat dann so Gas gegeben. Die hat dann pro Woche 55 Shows gemacht, aber über Monate hinweg. Also die war nur im Wasser und die Shows waren immer ausverkauft mit Hunderten von Zuschauern. Und was sicherlich auch geholfen hat, dass die gerne provoziert hat und auch so für Eklat gesorgt hat. Also die ist zum Beispiel in einer Show festgenommen worden, weil sie wohl zu freizügig war zu der damaligen Zeit. Und dann so eine Festnahme hat dann irgendwie nicht dazu geführt, dass die Leute kritisch wurden, sondern für noch mehr Aufmerksamkeit. Dann wollten die Leute erst recht hin und sehen, was passiert da eigentlich. Und das ging dann erstmal auch so weiter, dass Synchronschwimmen oder Kunstschwimmen einfach erstmal nur Show war. Da gab es diesen sportlichen Aspekt ganz lange nicht. Das ging dann bis in die 40er, 50er Jahre weiter und es gab einen Nebenschauplatz, der sich da irgendwie so rausentwickelt hat. Das hieß Figurenlegen. Also das war im Grunde genommen das Gleiche. Alle sind im Wasser, alle bewegen sich zu Musik und versuchen, das gut aussehen zu lassen, diese ganzen Bewegungen. Aber das Figurenlegen war dann schon darauf ausgelegt, wer kann es besser als der andere? So, also welches Team kann das schöner als oder schneller oder besser oder wie auch immer? Und dieses Figurenlegen hat dann dazu geführt, dass 1945 Wettkampfregeln aufgestellt wurden und dann hat es immer noch bis 1968 gedauert. Aber in dem Jahr ist das Synchronschwimmen dann offizieller Teil von der FINA geworden, also vom Schwimmweltverband.
Die heute World Aquatics heißen, aber ja, eben viele Jahre FINA waren, ja.
Und es gab dann vier Säulen davon, also Synchronschwimmen war eine davon und das normale Schwimmen, was man kennt, war eine, Wasserball war eine und das Turmspringen. So, und ab dem Moment war es dann plötzlich doch Wettkampf. So, und 1973 gab es dann die erste Weltmeisterschaft, also es ging dann auch richtig um was, es gab was zu gewinnen. Und 1984 ist Synchronschwimmen als Solo und Duett das erste Mal olympisch gewesen. Also da gab es die Gruppe, gab es auch. Das sind dann 8 Schwimmerinnen gewesen damals, die eine Gruppe gebildet haben. Das war aber lange Zeit nicht olympisch, sondern es war nur das Soloschwimmen auf Synchronität, auf Musik und das Duett, wo es halt dann irgendwie auch um das gemeinsame Tanzen im Wasser geht.
Aber zu dem Zeitpunkt ist es dann eine reine Frauensportart?
Es war tatsächlich reine Frauensportart, weil die Männer rausgedrängt wurden. Also das hat aber vor allen Dingen was damit zu tun, dass die Frauen erstmal mehr dafür gemacht waren. So, also die konnten sozusagen, die konnten das besser. So, und für die Männer war dann letztendlich da kein Platz. Und es gab auch nicht die Disziplin Duett der Frauen und Duett der Männer. Und Mixed gab es auch nicht in der Zeit, sondern es war ein reiner Frauensport. Und es war dann auch so, dass die offiziell nicht mehr zugelassen wurden. Also erstmal war das so ein bisschen verpönt, dass die Männer vielleicht mal versucht haben, dabei zu sein. Und dann wurde es aber wirklich irgendwann verboten. Ihr dürft nicht mehr bei uns teilnehmen. Also es war ein reiner Frauensport. Das ging dann bis 2015 so weiter. Und es gab dann eine offizielle Änderung dahingehend, dass Männer dann doch, wie soll man das sagen, geduldet sind. Also es war immer noch nicht gerne gesehen. Und es gab auch echt Schwimmerinnen, vor allen Dingen so die Erfolgreichen aus Russland, die Schwimmerinnen, die sich vehement dagegen gewehrt haben. Also die sind richtig dagegen vorgegangen, dass man jetzt den Sport so ein bisschen versucht zu öffnen und auch die Männer willkommen zu heißen. Und es ist dann auch, obwohl es geduldet war, überhaupt nichts passiert. Also da ist dann kein Männerzusturm passiert oder so. 2024 ist das so ein bisschen aufgekommen, dass dann auch mal Männer hier und da zu sehen waren. Ich glaube, in Frankfurt, wenn ich das richtig rausgefunden habe, gibt es auch eine reine Männer-Synchronschwimmgruppe. Das hat ein bisschen was von Slapstick so. Die nehmen das natürlich auch total ernst, aber das ist, wenn du dir so dieses Grazile anschaust von dem Leistungssport auf Weltniveau, mit dem dann auch wirklich nicht zu vergleichen. Oder du siehst den Unterschied. Auch als Laie erkennst du einfach, dass das ein sehr für Frauen prädestinierter Sport ist. So. Und dann 2024, habe ich es gerade gesagt, war es erstmal offiziell auch vom IOC gestattet, dass Männer an den Olympischen Spielen teilnehmen hätten dürfen. Also gerade in der Gruppe, die dann olympisch geworden ist später, die besteht aus 8 Schwimmerinnen und 2 davon hätten Männer sein dürfen.
Müssen aber nicht, sondern das steht frei.
Genau, keine Nation hat einen Mann ins Rennen geschickt. Also sind alle Nationen letztendlich nur mit Frauen an den Start gegangen. Es gibt einen deutschen Synchronschwimmer, ist vielleicht auch dem einen oder anderen Begriff. Friedjof Seidel heißt der, ist ehemaliger Turmspringer und war da auch ganz erfolgreich eigentlich. Also ich würde den mal als recht prominent bezeichnen, weil es halt vor allen Dingen auch so die einzige Figur im deutschen Synchronschwimmen ist. Und das fällt dann natürlich auf. Also der hat letztes Jahr auch mit der deutschen Mannschaft und mit dem deutschen Team Gold bei der EM gewonnen. Also das ist dann schon wieder...
Schon ein Statement.
Das ist schon ein Statement. Und trotzdem, und das tut mir auch fast leid, das sagen zu müssen, sie hat was Komisches. Wenn dann das Team mit 7 Frauen und einem Mann aufläuft und ins Wasser springt, das fällt halt total auf. Das zieht die Blicke echt auf sich. Und ich weiß nicht, ob das letztendlich ein Vorteil ist. Also, dass dann vielleicht die Kampfrichter auch sagen, ja, okay, es ist mal ein Mann dabei und das ist ja irgendwie schön und wir wollen eh ein Zeichen setzen. Oder ob ein Mann im Team so auffällig ist, dass der halt wirklich alle Blicke auf sich zieht und dann diese ganze Gesamtkonstellation eigentlich unter einen Scheffel fällt dadurch. Also ich weiß nicht, ob es jetzt gut oder schlecht ist, aber auf jeden Fall ist es sehr, sehr auffällig.
Das ist ja auch ein bisschen die Frage der Bewertungskriterien der Jury, ne? Also wenn du sagst, Frauen rein körperlich haben einfach Vorteile, dann ist ja auch die Frage, legst du diesen gleichen Maßstab dann an den einen Mann an, der da mit im Team ist? Mhm. Spannend. Aber du hast gerade schon zweimal, glaube ich, Russland erwähnt und die russischen Synchronschwimmerinnen. Kannst du mir sagen, welche Nationen irgendwie ganz weit vorne sind, wenn es um Synchronschwimmen geht? Ich meine, ich habe auch mal was von Spanien gehört.
Also jetzt in der Zeit, wo ich mich damit beschäftigt habe, Russland, Russland, Russland.
Aber jetzt Olympia und so halt nicht mehr Russland, aus offensichtlichen Gründen.
Das stimmt, aber da bin ich nicht genug im Thema zu sagen, wer jetzt so die großen Synchronschwimmnationen sind. Ich kann dir sagen, Deutschland ist es nicht.
Das hätte ich jetzt als Nächstes gefragt. Wie gut sind denn die Deutschen?
Ja, also wie gesagt, Europameistertitel letztes Jahr mit der Gruppe geholt. Das ist sicherlich schon mal ein sehr guter Erfolg. Ist aber auch der erste große, ernstzunehmende Erfolg. Dann Clara Bleier, eine deutsche Synchronschwimmerin, die jetzt Gold bei Europameisterschaften geholt hat. Es geht so in die richtige Richtung, aber man entwickelt sich noch dahin. Also, glaube ich, konkurrenzfähig zu werden. So, und was mir aber noch einfällt, ist mit dem Ausblick auf LA 2028, weil der Wunsch ist schon verbreitet da, dass Synchronschwimmen diesen Ruf ablegt. Es ist ein reiner Sport für Frauen. Und da wird jetzt so das ein oder andere diskutiert, zum Beispiel diese Männerquote verpflichtend zu machen. Also, dass dann
um die Glasdecke für die Männer endlich mal zu durchbrechen. Entschuldigung.
Ja, dass jedes Team eben dazu verpflichtet sein könnte, ein oder zwei Männer nominieren zu müssen. Das ist halt eine Sache, die gerade diskutiert wird.
Gibt es denn diese? Also, weil das müsstest du ja schon national irgendwie etablieren, dass es deine Ligen oder wo auch immer genug Männer gibt.
Wäre vielleicht ein Anreiz, das dann aufzubauen, die Strukturen. Was Seidel, also unser deutscher Synchronschwimmer, aber eher hofft, ist, dass ein Duett als Mixed eingeführt wird. Also ein Mann, eine Frau, und das würde ja auch total Sinn ergeben. Das ist ja das, was man dann auch aus dem Eiskunstlauf kennt.
Zum Beispiel. Oder aus dem Tanzen, ja.
Genau.
Ja. Was mir noch wichtig erscheint, weil das war tatsächlich irgendwann mal mein krasser Aha-Moment beim Thema Synchronschwimmen. Die sind unfassbar lange unter Wasser und vor allem, die machen ja diese ganzen Figuren und schleudern sich ja auch gegenseitig in die Luft. Die dürfen mit den Füßen niemals den Boden berühren. Ne? Mhm. Also die sind die ganze Zeit quasi am Strampeln im Wasser, dass man auch mal diesen sportlichen Wert irgendwie hervorhebt. Weil ich glaube, da dann so zu stemmen und nach oben zu katapultieren und wirklich abzuspringen, quasi nicht vom Boden, sondern aus dem Wasser.
Es ist unvorstellbar.
Also macht das mal jetzt im Sommer, geht mal ins Freibad und tretet einfach mal 5 Minuten auf der Stelle. Da wisst ihr, was die leisten.
Das passiert letztendlich alles unter Atemnot, muss man, glaube ich, sagen. Also die können gar nicht so viel Sauerstoff aufnehmen, wie sie in der Choreografie verbrauchen oder haben müssten. Das sind gute Punkte, die du ansprichst. Ich nehme die Frage mit und frage das Clara Bleier, die Europameisterin im Synchronschwimmen. Mal gucken, was sie uns dazu sagen kann.
Ich würde so sagen, prozentuell von der Kür halten wir schon so 70-80% Luft an. Aber es ist halt nicht nur das klassische Luftanhalten, sondern man muss ja auch noch denken, sich bewegen, im Team dann halt auch auf die anderen Leute und so weiter schauen. Und ja, es ist schon oft so eine Luftnot auf jeden Fall da. Aber bei mir ist es so, was ich gelernt habe, wenn man halt quasi Schritt für Schritt geht, also in der Kür und sich halt wirklich nur auf das fokussiert, was man gerade macht, und seinem Körper oder in seinem Kopf wirklich bei der Sache bleibt, dann kann man auf jeden Fall so länger die Luft anhalten, als man eigentlich denkt.
Ich würde eigentlich bei dem sportlichen Anspruch auch noch ganz kurz bleiben wollen, weil ich habe mir mal notiert, um was es da eigentlich geht. Also, dass man nochmal so diese Komplexität rausstellen kann. Es geht um die Technik, eine Dynamik, die der Sport sicherlich auch hat, Körperbeherrschung, den Ausdruck, diese ganzen künstlerischen Elemente, dieses Tänzerische und letztendlich natürlich auch die Synchronität zwischen den einzelnen Schwimmern in der Gruppe, im Duett und dann auch noch zur Musik. Das ist sowas von vielschichtig, was da gut laufen muss, was du beherrschen musst. Und das dann, wie gesagt, unter Atemnot oder Atemmangel, Also sportlicher Anspruch an diese Sportart so unglaublich hoch. Das ist wirklich krass. Und jetzt ist es ja so, wenn man als Laie sich das anguckt, Wertungssportarten hatten wir, glaube ich, auch schon mal, ist immer schwierig. Im Synchronschwimmen ist es aber, ich kenne keine Sportart, die so krass unter Begutachtung steht von einem Schiedsgericht. Also ich habe es mal aufgeschrieben, wie sich das zusammensetzt. Es gibt 2 Kampfgerichte aus jeweils 5 Personen. Das eine ist für die Bewertung der Elemente zuständig. Die anderen 5 Personen, die kümmern sich um den künstlerischen Ausdruck. Also das sind schon mal 10 Leute, die da ein Auge drauf haben. Dann gibt es nochmal 3 technische Kontrolleure. Die sind dafür da, den Schwierigkeitsgrad der ganzen Kür einzustufen. Und dann gibt es nochmal 3, die sich nur damit auseinandersetzen, wie die Synchronität ist.
Also das heißt, wir haben 16 Leute, die judgen?
Genau.
Wow.
Und das ist so engmaschig. Und das irgendwie, du hast diesen hohen Anspruch und dann hast du nochmal so viele Leute, die da ihre Augen drauf richten. Also diese Drucksituation muss man sich mal vorstellen. Wie gesagt, normalerweise hast du vielleicht deine 3, 4, 5 Richter, ja. Kampfrichter und dann ist gut. Aber da nicht. Also da ist schon richtig, richtig Zug drauf.
Jetzt weiß ich, was du mit Exzellenz und Brillanz meinst, die da gefordert ist in der Sportart.
Die Frage mit dem Druck, die würde ich Clara Bleier nämlich auch gerne noch stellen. Und dann bin ich ganz gespannt, was du uns gleich noch zu erzählen hast.
Also ich würde sagen, das Schlimmste ist halt wirklich direkt vorm Start. Wir haben immer so einen Last-Call-Room, wo man dann halt so 10, 5 Minuten vorher da sein muss. Und da ist wirklich das Schlimmste, weil man halt einfach sehr aufgeregt ist und halt sehr viel Druck verspürt. Aber sobald man im Wasser ist, ist es irgendwie alles weg. Wie ich versuche, damit umzugehen, ich versuche immer, mir zu sagen, dass ich quasi für mich schwimme, also dass ich so schwimme, dass ich mit meiner Leistung einfach zufrieden bin. Und halt auch versuche, den Wettkampf zu genießen.
Danke, Clara, für die Einschätzung. Und natürlich, Niklas, das haben wir jetzt noch nicht gemacht. Glückwunsch einmal zu dieser EM-Goldmedaille. Das ist ja wirklich was ganz Besonderes. Also, Clara, Applaus hier von unserer Seite nochmal.
Hat das was getaugt, Lena? Hast du ein bisschen was über das Synchronschwimmen gelernt? Ich weiß nicht, wie es dir geht, aber wenn ich für eine Sache sehr begeistert bin, ich verliere schnell so den roten Faden. Ich würde am liebsten alles, was ich gesehen und gelesen und gehört habe, irgendwie hier in diese Viertelstunde reinpacken, was natürlich völlig unmöglich ist. Aber ich hoffe, dass so die wichtigen Punkte rübergekommen sind. Also und vor allen Dingen meine Begeisterung
für den Sport. Ja, das wollte ich gerade sagen. Deine Begeisterung ist wirklich rübergekommen und damit hätte ich nicht gerechnet. Und das ist doch vielleicht ein guter Impuls, um zu sagen, ich gucke mir das echt nochmal bei YouTube an und gucke mir an, was die da machen. Weil wenn du da so begeistert von bist, dann muss das schon Spaß machen, sich das anzugucken, glaube ich.
Es lohnt sich. Da kannst du einen richtig guten Nachmittag haben.
Sehr gut.
Stichwort richtig guter Nachmittag. Ich hatte dir letztes Mal gesagt, ich wäre richtig gerne Fan vom FC Liverpool. Also was muss ich wissen, was sollte ich kennen, was sind so die Kernelemente, die sozusagen die Fankultur vom FC Liverpool ausmachen.
Ja, fast so war es. Ehrlich gesagt hast du gesagt, ich möchte gerne alles über den Liverpool FC, wie es ja in England heißt, wissen. Und an der Stelle muss ich erstmal Erwartungsmanagement betreiben, weil alles kann ich natürlich jetzt hier nicht erzählen. Das sprengt völlig den Rahmen. Dafür ist dieser Club viel zu groß. Aber ich habe versucht, die wichtigsten und die größten und relevantesten Aspekte auszuarbeiten. Und das wird eine kleine Reise durch die schon sehr bewegte Geschichte des FC Liverpool. Wir sprechen über Triumphe, wir sprechen über Tragödien, Legenden und die wirklich einzigartige Fankultur, die dieser Fußballclub hat.
Das hört sich sehr, sehr gut an.
Aber also fangen wir mal an, wenn ich sage FC Liverpool, wer ist so die eine Person, die du instant vor Augen hast?
Ich denke an Campino und Jürgen Klopp.
Ah, an beide direkt. Okay, spannend. Okay, Campino als Edelfan.
Genau.
Aber Jürgen Klopp, finde ich auch, ist bei mir auch der Mensch, der sofort, ich habe sofort dieses Grinsen und diese Zähne vor Augen. Und deswegen will ich damit auch anfangen, weil ich glaube, dass es vielen so geht. Jürgen Klopp, glaube ich, kann man schon bezeichnen als den Architekten einer neuen Ära in Liverpool. Er hat 2015 das Ruder übernommen und da war der Verein in der Phase des Umbruchs. Was man nicht vergessen darf, ist, Liverpool war nicht immer der ganz große Sympathieträger in der Premier League. Das kommt so ein bisschen daher aus den 70ern und 80ern. Da war Liverpool super erfolgreich. Vielleicht kann man das so ein bisschen mit den Bayern bei uns aktuell in der Bundesliga vergleichen. Also so ein bisschen der Klassenstreber. Und naja, so einem Club drückt man jetzt nicht zwingend die Daumen, wenn man nicht wirklich Fan ist und aus Liverpool kommt. Aber Klopp hat es eben geschafft, mit seiner ja doch sehr charismatischen und einnehmenden Art als the normal one, das hat er direkt bei der ersten Pressekonferenz rausgehauen, die Reds so ein bisschen wiederzubeleben und natürlich auch mit seiner Art Fußball zu spielen. Er hat das, glaube ich, selber sogar mal als Heavy-Metal-Football bezeichnet. Also große Laufintensität, Geschwindigkeit, dynamisch, intensiver Spielstil. Also du hast das Gefühl, die Spieler reißen sich da wirklich den Allerwertesten auf dem Platz, gerade auch für ihren Club. Und das ist natürlich was, was bei Fans super gut ankommt erstmal.
Und das was, Bild, was du gerade aufmachst, das verbinde ich auch mit Liverpool, ist so diese Arbeiterklasse.
Ja.
So.
Ja. Also, und vor allem, es hat funktioniert, ne? Also sportlich haben sie dann tatsächlich auch wieder geliefert mit dieser Moral ja auch, die da war. Also ohne jetzt hier die Erfolge alle runterzurattern, aber also Liverpool gewinnt 2019 die Champions League und 2020 erstmals seit 30 Jahren wieder die Premier League.
Und ich glaube, das war fast der größere Erfolg.
Ich glaube auch, weil eben, ich glaube, diese englische Fußballseele der Liverpool-Fans hat sich schon sehr nach diesem Meistertitel verzerrt. Also unterm Strich, Klopp hat da wirklich vieles gemacht. Er hat ein herausragendes Team geformt und er hat die Identität des Clubs so ein bisschen neu geprägt. Teamgeist, Leidenschaft und Authentizität, das ist ja das, was Klopp eigentlich auch schon in Dortmund und davor schon in Mainz geschafft hat.
Ja.
Das ist so quasi die jüngere Vergangenheit des FC Liverpool. Ich habe aber ja auch gesagt, wir sprechen über Tragödien und man kann diesen Club nicht trennen von, und auch die Fankultur von zwei großen Katastrophen, die tatsächlich passiert sind. Das eine ist Heysel und das andere ist Hillsborough.
Mhm. Kannst du mir dazu mehr erzählen?
Das sind wirklich zwei Geschichten, die Liverpool prägen und die Fans bis heute prägen. 29. Mai 1985 kommt es im Heysel-Stadion in Brüssel zu einer Tragödie, bevor das Spiel überhaupt losgeht. Liverpool trifft auf Juventus Turin und was ist passiert? Also die Stimmung zwischen den Fanlagern, die hat sich den ganzen Tag über schon hochgeschaukelt, Alkohol natürlich auch im Spiel. Und dann sind einige hundert Liverpool-Fans irgendwann in den eigentlich neutralen Block mit den neutralen Fans reingestürmt. Tatsächlich so neutral war dieser Block nicht, da waren sehr viele Juve-Fans und die sind in Panik geraten und es ist eine Wand eingestürzt. Daraufhin eine Massenpanik und 39 Menschen sind ums Leben gekommen. Und dieses Ereignis hat neben einigen Haftstrafen auch dazu geführt, dass die UEFA alle englischen Fußballclubs für vorerst unbestimmte Zeit von allen internationalen Wettbewerben ausgeschlossen hat. Also so eine richtige Kollektivstrafe. Die Sperre ist dann für die meisten Vereine nach 5 Jahren aufgehoben worden und Liverpool ist nach 6 Jahren zurückgekehrt. Das ist das eine. Dann nur 4 Jahre später, 15. April 89, passiert dann die Hillsborough-Katastrophe. Während des Halbfinalspiels um den FA Cup zwischen Liverpool und Nottingham Forest werden 97 Liverpool-Fans zu Tode gedrückt. Der Grund dafür oder die Ursache richtig, richtig lange umstritten. Und die Boulevardzeitung The Sun hat aber recht schnell, also fast unmittelbar danach, eine Titelstory veröffentlicht mit dem Titel The Truth und behauptet darin, dass die Fans schuld an dieser Katastrophe sind. Und das haben die Behörden, die Polizei hat das übrigens auch behauptet. Und das ist eine Darstellung, die sich später als komplett falsch rausgestellt hat. 27 Jahre später, ist dann nämlich final geklärt worden, diese Katastrophe, die übrigens als eine der größten Katastrophen im Sport und im Fußball gilt, ist ausgelöst worden, nicht durch die Fans, sondern durch wirklich schwere Fehler der Polizei, die nicht richtig reagiert haben. Und die Konsequenz daraus ist interessant und das ist das auch, was den Club bis heute prägt. Die Sun wird seitdem in Liverpool weitgehend boykottiert und der Club verweigert der Zeitung auch Zugang zu all seinen Veranstaltungen. Es ist wirklich ein rotes Tuch da. Und da kriege ich tatsächlich Gänsehaut, weil diese Katastrophe hat diesen Verein so geprägt, dass bis heute jeder Spieler die Zahl 97 im Nacken seines Trikots trägt, in Gedenken an die Todesopfer. Und also ja, wirklich Gänsehaut und ich finde, da muss man sich auch mal so kurz schütteln, aber das gehört eben dazu, das ist Teil auch der Fanbindung an diesen Club und Liverpool versteht sich ganz, ganz stark als Club der Menschen und als Club der Fans. Und diese Katastrophen sind wirklich bis heute so tief verankert im Bewusstsein des Vereins, dass die einfach dazugehören.
Also ich verstehe es vor allen Dingen so, dass das ein Club ist, der seine Werte hat und eine Haltung und die will er auch bewahren. Und da ist man stolz drauf und da lässt man sich dann auch nicht irgendwie verbiegen und sowas. Und das ist auf jeden Fall ein schwergewichtiger Punkt dafür, Fan von etwas zu sein, finde ich.
Ja, Liverpool hat auch diesen Slogan, this means more. Und tatsächlich, finde ich, kauft man denen das ab, weil Liverpool sich in der Stadt, also der FC, sich in Liverpool in der Stadt auch sehr sozial engagiert und wirklich lebt, dass es nicht nur um Trophäen und um Titel geht, sondern um das Herz und um die Menschen in der Stadt. Und ich glaube, das ist auch das, warum wir glauben, dass Liverpool so sympathisch ist für viele Menschen. Also es ist nicht nur Klopp, ne, sondern es ist eben auch alles, was dahinter steckt. Für die Fans echt so eine Lebensphilosophie, habe ich das Gefühl gehabt in der Recherche.
Also woran ich auch denke, ist dann natürlich You Never Walk Alone.
Ja, da zeigt sich das ja auch so ein bisschen, ne, dieser Zusammenhalt. Es wird vor jedem Heimspiel in Anfield gesungen und symbolisiert das eben auch nochmal. Und wenn du jetzt schon bei Liedern bist und so, dann kann ich mir vorstellen, du mit starkem Düsseldorf-Bezug kommst du jetzt mit Campino wieder um die Ecke. Tatsächlich hat Campino, ich habe ein Interview gelesen, aber auch genau das gesagt. Also er beschreibt seine Liebe zu Liverpool als eine Mischung aus Faszination für die Geschichte und auch für den Fußball des Vereins. Also genau das, es ist Sport, aber es ist auch Kultur.
Also ich bin ja jetzt kein Fußballfan im klassischen Sinne, sondern ich kann, glaube ich, mit dem kulturellen Aspekt viel, viel mehr anfangen. Also so dieses, womit identifiziert man sich da eigentlich? Und das ist ja, glaube ich, auch das, wenn du den allgemeinen Fußballfan fragst, in erster Linie würde dir, glaube ich, jeder sagen, eigentlich ist mir egal, was da für ein Fußball gespielt wird. Ob die jetzt erfolgreich sind oder nicht, als echter Fan stehst du zu deinem Verein, oder? Und dafür muss es ja dann eigentlich mehr geben, als nur erfolgreichen Fußball zu spielen.
Ja, ich glaube, wenn du jetzt die Fans von Schalke 04 fragst, dann sagen die, auch wäre schon auch schön, wenn wir irgendwie mal wieder im Oberhaus anklopfen würden. Also ja, es gehört natürlich schon dazu. Zeigt auch einfach, wie viele Fans da immer sind, ne? Also das ist ein akustischer Hexenkessel. Ich habe dazu mal eine Zahl rausgesucht, die das so ein bisschen belegt. 2019 wurde Anfield zur lautesten Arena Europas gewählt mit 97 Dezibel. Ich glaube, das Westfalenstadion und noch das ein oder andere Stadion in Deutschland hätte da jetzt so ein bisschen was gegenzusetzen und würde das bestreiten und den Gegenbeweis antreten wollen. Aber diese Leidenschaft, ne, zeigt das ja auch so ein bisschen. Also die Fans sind da und stehen hinter ihrem Club.
Ja.
Auch in schwierigeren Zeiten, ja, stimmt schon.
Ist das alles, was ich wissen muss? Oder sagst du, naja, so ein paar Sachen gibt es vielleicht noch, die gut sind?
Na, ich hätte gesagt, wir gucken, also das ist jetzt sehr viel Vergangenheit, ne? Aber ich hätte gesagt, wir gucken vielleicht mal so ein bisschen auf die Gegenwart, weil die Ära Klopp ist ja nun jetzt vorbei.
Mhm.
Und das sind ja wirklich riesengroße Fußstapfen, die dieser Mann dahinterlassen hat. Und man hatte ja das Gefühl, jeder Trainer in Europa duckt sich so ein bisschen weg und sagt so, ja, nee, das mach ich jetzt nicht, da kannst du ja nur verlieren. Aber Arne Slot, ein Niederländer, hat sehr viel Mut bewiesen und hat sich das zugetraut, hat das Traineramt übernommen. Und der hat diese Fußstapfen wirklich ausgefüllt. Also in seiner ersten Saison führt er Liverpool gleich mal zur 20. Meisterschaft, auch noch eine Rekordmeisterschaft. Denn damit ziehen sie mit dem Erzrivalen Manchester United gleich. Mhm. Also auch da nochmal schön einen mitgegeben und direkt gezeigt, hallo, ich bin der Neue hier und wir lassen uns hier gar nicht mal die Butter vom Brot nehmen. Und ich glaube, wenn die erste Saison so aussieht, dann ist das ziemlich vielversprechend für das, was da jetzt noch kommt. Also richtig großen Respekt habe ich vor Arne Slot, weil das muss man wirklich erstmal schaffen und machen.
Das sind so diese kleinen Heldengeschichten, die es doch auch braucht, um sich für eine Sache begeistern zu können. Wie du es gesagt hattest, so Klopp kommt und formt da irgendwie eine ganz neue Ära und impft dem Verein nochmal gar keine neue Moral ein, aber erinnert vielleicht an die alte nochmal so richtig doll zurück. Und dann kommt jemand, der sagt so, ja, das war schon ganz gut, aber ich kann es mindestens genauso gut. Ich finde das,
ja,
das begeistert mich. Ja,
ja, das merke ich. Also mein Gefühl bei der ganzen Recherche war so ein bisschen, was ich jetzt auch an Liverpool echt nochmal cool fand. Klar ist das ein Profiverein und klar geht es da um Geld und um Riesensummen, aber ich glaube, diesem Verein große Teile, die sie als Marketing auch nach außen tragen. Also das wirkt für mich alles schon sehr authentisch. Allein, dass sie diese Todesopferzahl weiter im Nacken haben, dass sie da jedes Jahr dran erinnern, dass das was Besonderes ist, dass sie das ernst meinen. Das Gefühl hat man tatsächlich. Und dieses echte, authentische Arbeiterclub, diese Mentalität, die macht sympathisch, ehrlich gesagt. Weil du das Gefühl hast, das ist jetzt kein Club, wo es nur um Profitmaximierung geht, sondern da steckt mehr dahinter. Und das, glaube ich, im Kern macht Liverpool aus.
Ich kann damit viel anfangen, mit dem, was du jetzt erzählt hast, über den Verein und über den Wind, der da weht. So. Ja.
Ich jetzt auch tatsächlich. Ich gucke mir das jetzt auch alles nochmal ein bisschen differenzierter an, wenn die Premier League wieder losgeht.
Das wäre jetzt mal spannend zu wissen, ob das jetzt, wenn du von Manchester United erzählen würdest, genau das Gleiche wäre, weil das ist ja ähnlich prestigeträchtig und ähnlich viel Historie da. Oder ob das mit Liverpool einfach doch was ganz Besonderes ist.
Also man muss schon sagen, diese beiden Katastrophen haben diesen Verein wirklich so geprägt wie, glaube ich, kein anderer.
Aber zusammengeschweißt,
ja.
Oder?
Ja, die Fans und auch dieses Ganze, diese falsche Verdächtigung, ne, was ja wirklich so lange im Raum stand. Die Fans sind schuld, ihr seid die Bösen, ihr habt 97 Menschen das Leben gekostet. Es waren am Anfang nur in Anführungszeichen 96, ist ein Todesopfer, gab es dann sehr viel später. Und das war tatsächlich, glaube ich, so ein richtiger Befreiungsschlag, als es dann irgendwann fast 30 Jahre später hieß, nein, es waren polizeiliche Fehler. Ihr Fans habt nichts falsch gemacht, ihr habt zusammengehalten. Und das ist ja auch das, was die Fans die ganze Zeit gesagt haben. Und ich glaube, das schweißt natürlich massiv zusammen, wenn du dich so Anschuldigungen ausgesetzt siehst und sagst, nee, es war nicht so, es war einfach nicht so.
Und dann aber auch erlöst wirst am Ende dafür, ne? Also ja. Das ist schon ein starkes Signal.
Also richtig starke Geschichte. Hinter Liverpool.
Guter Verein. Davon kann man Fan sein, würde ich sagen.
Bist du jetzt Liverpool-Fan?
Ich weiß ein bisschen mehr als vorher und verstehe, warum man Fan von dem Verein ist.
Holst du dir jetzt Bettwäsche vom FC Liverpool?
Ich fühle mich jetzt ein bisschen näher an Campino ran. Das wollte ich ja sein. Ich wollte ja eine Gemeinsamkeit mit Campino haben. Das ist jetzt zumindest mal das Interesse und die Leidenschaft für den FC Liverpool.
Über den Umweg geht es halt irgendwie auch. Okay, haben wir das auch geschafft. Was machen wir nächste Woche, Niklas?
Ja, und zwar habe ich überlegt, wenn ich in ein paar Jahren meinen Kindern erzählen müsste, wer waren Rafael Nadal und Roger Federer?
Oh.
Was soll das sein? Was müssen die wissen? Was sind die wichtigsten Dinge, die man über diese outstanding Karrieren und Tennissport wissen muss?
Das ist schon wieder so ein Endlos-Thema. Da kann ich ja auch wieder 8 Stunden reden.
Ja. Du kannst ja das aufs Wichtigste abklopfen.
Witzig. Okay, freue ich mich drauf. Mit Roger Federer beschäftige ich mich immer sehr, sehr gerne. Okay, ich will von dir was wissen, wovon ich wieder mal keine Ahnung habe. Und ich weiß nicht mal, wie man es ausspricht. Da geht es nämlich schon los. Also, ich habe etwas gelesen, nämlich, dass bei Olympischen Spielen sind ja immer auch ein paar neue Sportarten dabei. Und in LA 28 ist es Lacrosse. Mhm. Und in dem Zusammenhang habe ich gelesen, dass das Volk der und jetzt verzeih mir bitte jeder die Aussprache, das Volk der Haudenosaunee oder so ähnlich, unbedingt zu den Olympischen Spielen will, 28 in L.A. Und mich würde die Geschichte dahinter erzählen. Wer ist das? Was wollen die? Warum haben die was mit Lacrosse am Hut? Haben die Chancen? Du musst mir alles erzählen, ehrlich gesagt. Wie spricht man die aus? Da geht's schon los.
Ich habe keinen blassen Schimmer. Ich muss erstmal rausfinden, wie man die überhaupt schreibt und richtig tippt, dass ich dann
das weiß ich,
kann.
Das kann ich dir dann sagen.
Aber hört sich nach einer sehr, sehr guten Aufgabe an. Ich freue mich drauf.
Dann sehen wir uns nächste Woche wieder hier im Ressortsport.
So machen wir es. Bis dann.
Tschüss.